Johannes 13, 18 bis 38, wollte ich sagen. Johannes 13, 18 bis 38. Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber damit die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Die Jünger blickten einander an in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch an der Brust Jesu. Diesem nun winkt Simon Petrus zu erfragen, wer es wohl sei, von dem er rede. Jener lehnt sich an die Brust Jesu und spricht zu ihm: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Der ist es, für den ich den Bissen eintauchen und ihm geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Ischkariot. Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu ihm: Was du tust, tu schnell. Keiner aber von den zu Tisch liegenden verstand, wozu er ihm dies sagte. Denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sagte: Kaufe, was wir für das Fest benötigen, oder dass er den Armen etwas geben solle. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Als er nun hinausgegangen war, spricht Petrus: Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht, und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen, in sich selbst, und er wird ihn sogleich verherrlichen. Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. So sage ich euch auch, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm: Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortete: Dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Die Kapitel 13 bis 17 im Johannesevangelium, die fassen das zusammen, was Jesus alleine mit seinen Jüngern bespricht, bevor er dann schließlich gefangen genommen wird und gekreuzigt wird. Das sind die Reden an die Jünger allein. Das sind die ganz persönlichen Dinge, die jetzt für die Jünger wichtig sind, die Jesus ihnen mitteilt. Wichtig sind, bevor eben dann die Passion, das Leiden Jesu kommt. Er ist mit ihnen zusammen zum letzten Passamahl, wobei er dann auch das Abendmahl einsetzt. Johannes berichtet selber in seinem Evangelium nicht von dieser Einsetzung des Abendmahls. Ihm sind die Dinge wichtig, die Jesus jetzt den Jüngern zum Abschied sagt. Die anderen Evangelien, die alle das Abendmahl, die Einsetzung des Abendmahls haben, die haben eben diese Reden hier von Jesus an die Jünger nicht. Nicht, mindestens nicht in dieser Ausführlichkeit. So ergänzen sich die verschiedenen Evangelien. Das ist eine Besonderheit hier, diese ausgedehnten Abschiedsworte Jesu an seine Jünger, wo er ganz persönlich mit ihnen spricht und ihnen das sagt, was für ihre Zukunft als seine Jünger wichtig ist. Ab hier, wo wir heute gelesen haben, da beginnt Jesus ganz konkret seine Jünger auf sein Leiden und Sterben und die Zeit danach vorzubereiten. Das ist Vorbereitungszeit jetzt. Ganz intensive Vorbereitungszeit. Was Jesus im Zusammenhang mit der Fußwaschung sagte, was wir das letzte Mal betrachtet haben, das gilt für vieles, das er jetzt auch noch sagt und erklärt. Er sagte da, ihr werdet es jetzt nicht verstehen. Danach aber, nachher wird es euch klar werden. Das mag auch für viele der Dinge gelten, die er hier jetzt vor seinem Tod noch sagt. Ihr werdet vieles jetzt nicht verstehen, aber nachher, wenn ich verherrlicht bin und all das geschehen ist, dann wird es euch klar werden, was ich gemeint habe. Und es ist auch, wie wenn Jesus jetzt sagen würde, lasst euch durch das, was jetzt kommt, nicht durcheinander bringen. Das ist schwer, schwere Kost, was jetzt kommt. Lasst euch durch das nicht durcheinander bringen. Menschlich gesehen sind die Dinge, die jetzt dann passieren, eher ein Widerspruch. Sie bringen die Jünger durcheinander, sodass sie schließlich davonrennen. Sie verstehen die Welt nicht mehr und Jesus nicht mehr. Und vielen von uns mag es auch so gehen, bei Dingen, die uns geschehen in unserem Leben. Wir können hier bei dieser Sache und in ähnlichen Situationen fragen, wenn Gott hinter dieser Sache steht, wenn das, was jetzt hier passiert, Gott dahinter ist, wenn das sein Wille ist, wieso geht dann alles dermaßen schief? Jesus zeigt den Jüngern hier im Voraus, dass gar nichts schief geht, sondern dass alles so läuft wie geplant. So wie das läuft jetzt dann, das ist genau so geplant, auch wenn es überhaupt nicht so aussieht. Und darum bereitet er seine Jünger auf diese Weise darauf vor. Zuerst mit dem, was er im Vers 19 sagt, gibt er nochmals eine Bestätigung seiner Identität. Eine Bestätigung dessen, wer er ist. Da sagt er, von jetzt an sage ich euch voraus, was geschehen wird, damit ihr, wenn es dann geschieht, glaubt, dass ich es bin. Wenn Jesus so betont Dinge vorhersagt, die genau so geschehen werden, dann erweist er sich nicht nur als Prophet mit göttlicher Vollmacht, er zeigt damit, dass er der ist, der alles von jeher weiß, bevor es geschieht, weil er es selber geplant hat. Gott weiß die Dinge voraus, die geschehen, weil er sie selber so gesetzt hat, geplant hat. Und Gott spricht genau in der Weise in den Propheten, zum Beispiel bei Jesaja 44, Vers 7. Und wer ist wie ich? Er rufe und verkünde es und lege es mir dar. Wer hat von Urzeiten her das Kommende hören lassen? Und was eintreten wird, sollen sie uns verkünden. Erschreckt nicht und zittert nicht. Habe ich es dich nicht schon längst hören lassen und es dir verkündet? Und ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Und Jesaja 46, Vers 10 und 11. Der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. der ich den Raubvogel rufe von Osten her, aus fernem Land den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es geredet, ja, ich werde es auch kommen lassen. Ich habe es gebildet, ja, ich führe es auch aus. Also Gott sagt, wenn ich die Dinge voraussage, dann zeige ich damit, dass ich sie so geplant habe. Jesus sagt ganz ausdrücklich, dass er dieser Gott ist, der diese Dinge gesagt hat. Wenn er sagt, ich sage euch voraus, was geschehen wird, damit ihr, wenn es dann geschieht, glaubt, dass ich es bin. Dann hören wir das in der deutschen Übersetzung nicht so gut heraus, was er so betont. Am Ende des Satzes, wo es im Deutschen heißt, damit ihr glaubt, dass ich es bin, da müssten wir eigentlich etwas mehr sagen, wenn wir das gut übersetzen wollten. Und dann wird das holprig in der Sprache, aber wir müssen da etwas mehr betonen. Im Griechischen, wie das im Original aufgeschrieben ist, da gibt es eine Verdoppelung, die wörtlich übersetzt heißen würde, damit ihr glaubt, also ich sage es euch voraus, wenn es dann geschieht, damit ihr glaubt, dass ich bin. Und das wäre sinnvoll, das folgendermaßen zu übersetzen. Ich sage euch die Dinge voraus, die jetzt kommen werden, damit ihr, wenn sie geschehen, erkennt, dass ich der Ich bin. Dass ich der bin, der Ich bin heißt. Das meint Jesus, wenn er das sagt. Gott hat sich Mose mit diesem Begriff offenbart. Zuerst im 2. Mose 3, Vers 14, da sagt er, nachdem Mose fragt, wer bist du denn? Da sagt er, ich bin der Ich bin. Und in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, das ist die älteste Übersetzung des Alten Testaments, da heißt es für das Ich bin, der Ich bin, heißt es Ego Eimi, das ist im Griechischen bedeutet ich bin. Und das ist genau das, was Jesus hier braucht, wenn er den Jüngern sagt, ihr erkennt die Dinge, die ich euch vorausgesagt habe, daran erkennt ihr, dass ich der Ich bin. Und der Gottesname Yahweh im Alten Testament, im Hebräischen, ist auch mit diesem griechischen Begriff oder mit diesem Wort Ich bin verwandt. Das ist, man könnte das auch übersetzen, derjenige, der ist oder der Seiende. Also wenn Jesus diese Worte Ich bin für sich selber verwendet, dann sagt er, ich bin Yahweh, ich bin Gott. Und das war es vor allem, dass die Juden so gegen ihn aufgebracht hat, dass sie ihn so gehasst haben, weil er gesagt hat, ich bin Gott. Ich bin der Ich bin. Und das bringt auch heute die Leute gegen uns auf. Unter Umständen, wenn wir sagen, Jesus ist Gott. Nichtsdestotrotz sagt er es den Jüngern jetzt noch einmal. Denn das ist es, was sie vor allem anderen über ihn wissen müssen. Und was sie dann über ihn verkündigen müssen. Jesus ist Gott, das ist die Botschaft, die sie verkündigen sollen. Und das sagt er auch gleich danach noch einmal mit anderen Worten im Vers 20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen ich senden werde, nimmt mich auf. Und wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Also wer mich aufnimmt, nimmt Gott auf, sagt Jesus. Und wenn er das so voraussagt, dann ist das nicht nur wichtiger Inhalt der Verkündigung, es ist auch ein enormer Trost für die Jünger und für uns. Warum hat Jesus seinen Jüngern so viele schlimme Dinge vorhergesagt? Dinge, die ihn betreffen, Dinge, die die Ereignisse um Jerusalem betreffen, Dinge, die sie persönlich betreffen, lauter schlechte Nachrichten im Voraus hat er ihnen mitgegeben. Sie werden mich gefangen nehmen und mich hinrichten, und ihr werdet euch davon machen, ihr werdet mich verlassen. Du, Petrus, wirst mich verleugnen. Der Tempel und diese Stadt werden dem Erdboden gleichgemacht werden. Ihr, Jünger, werdet von allen gehasst, verfolgt und getötet werden. Wer möchte sich einladen lassen, zu dieser Gruppe zu gehören, die solche Dinge erfahren? Jesus sagt das voraus. Das ist schlechte Propaganda, wenn man ein Politiker ist. Wenn ihr mir folgt, dann geht es euch an den Kragen. Warum sagt Jesus ihnen lauter schlimme Dinge voraus? Noch mehr hat er gesagt. Warum tut er das? Er tut das nicht, um ihnen Angst zu machen. Oder um ihnen das Jüngersein zu vermiesen. Er sagt es ihnen, um sie darauf vorzubereiten. Damit sie dann, wenn die Dinge passieren, nicht verzweifeln. Ihr müsst dann daran denken, ich habe euch das gesagt. Und damit sie nicht den Eindruck bekommen, sie seien in der Hand der Menschen oder eines unberechenbaren Schicksals. Jesus sagt, wenn ihr diesen Dingen begegnet, dann denkt daran zurück, dass ich es euch gesagt habe. Und dann sollt ihr wissen, ich, der ich Gott bin, habe es euch gesagt. Und ich habe euch auch gesagt, dass alle Dinge in meiner Hand sind. Vor allem auch ihr seid in meiner Hand. Nichts geschieht deshalb, weil Gott die Kontrolle verloren hat. Oder weil die bösen Menschen jetzt über Gott stehen und es in den Griff kriegen. Nein, dass ich es euch zuvor sagte, das heißt gerade, dass ich die Kontrolle habe, sagt Jesus. Ich habe die Kontrolle, ich, der ich Gott bin, ich habe diese Dinge alle in der Hand, ich habe sie geplant. Die müssen so kommen. Ihr versteht vieles davon jetzt nicht, aber im Nachhinein werdet ihr das verstehen. Und das zu wissen, dass Jesus die Kontrolle hat, das ist gerade auch in dem Fall Judas so wichtig. In den Augen der Menschen ist der Fall Judas wohl etwas, das nie hätte passieren dürfen. Ich bin sicher, dass Jesus diese Meinung auch bei den Jüngern vorausgesehen hat und ihnen deshalb dem Verräter auch offenbart hat. Zu Beginn unseres Abschnittes sagte der Herr, dass ich euch glückselig nenne, gilt nicht für alle von euch. Einer unter euch kann nicht gesegnet sein. Aber ich weiß, wen ich erwählt habe. Ich habe auch denjenigen erwählt, bei mir zu sein, der seine Verse gegen mich erhebt. Und zwar deshalb, damit die Schrift erfüllt wird. Das sagt er. Ich habe auch ihn erwählt, bei mir im Kreis der Jünger dabei zu sein, damit die Schrift erfüllt wird. Das ist geplant. Das heißt ganz klar, dass Judas zu den Jüngern gehörte. Das ist kein Unfall und kein Missgeschick oder kein Ausrutscher von Jesus, wenn er sie ausgewählt hat, alle. Es ist nicht etwas schief gelaufen, sondern auch sein Part, der Part von Judas, war ganz genau geplant. Jesus sagt später, als Judas zur Tat schreitet, jetzt wird der Sohn des Menschen verherrlicht. Was jetzt passiert, dient zu meiner Verherrlichung. Jesus sagt es jetzt seinen Jüngern auch deshalb, damit sie sehen können, wie alles in Gottes Plan ist. Auch der schreckliche Verrat von Judas. Gott hat alles vorherbestimmt, was und wie es geschehen soll. Es gibt keine Eventualitäten oder Unglücksfälle in dem Sinn, dass etwas dazwischen kommt. Judas musste in Gottes Absicht dazu auftreten, den Herrn an seine Feinde zu verraten. So wie Gott auch sagt, ich habe den Pharao Oder er sagt zum Pharao, ich habe dich dazu aufstehen lassen, um mich an dir zu verherrlichen. So hat Judas auch seinen bestimmten Platz. Und wenn Jesus seinen Jüngern davon erzählt, dass das so sein muss, so geplant ist, dann ist er überhaupt nicht fatalistisch oder schicksalsergeben und kalt. Es heißt, er wurde im Geist erschüttert, bevor er das sagt. Ja, Jesus ist im Geist erschüttert worden, zutiefst betrübt, empört und traurig darüber, dass das geschieht. Trotzdem, obwohl das so bestimmt ist. Das war nicht nur so, dass er im Geist erschüttert war, dass er, weil er traurig und empört war, dass einer seiner nächsten Freunde ihn verraten würde. Sicher, das ist auch der Fall. Aber es war mehr noch deshalb, weil er wusste, dass Judas, den er auch liebte, der Herr liebte Judas. Er war sein Freund. Er nannte ihn Freund. Weil er wusste, dass Judas verloren gehen würde. Darum war er im Geist erschüttert. Durch seine Tat wird Judas sein eigenes Verderben herbeiführen, weil er nicht Buße tun wird. Und Jesus weiß, dass Judas nicht Buße tun wird. Und er wird seine Tat, Judas wird seine Tat zwar bereuen, nachdem er es getan hat, aber in einer Form, die nicht zur wahren Buße führt. Am Ende wird er ins ewige Verderben gehen. Und Petrus sagt später in der Apostelgeschichte, dazu war er bestimmt. Das können wir nicht verstehen. Aber das ist eine Aussage der Schrift. Und der Herr weiß das alles. Und darum ist es auch so erstaunlich, wie er mit Judas umgeht. Wo er weiß, dass er ins Verderben gehen wird, dass es keine Umkehr gibt, da ruft er ihn doch ein letztes Mal zur Umkehr. Dass er seine Hand mit ihm in eine Schüssel taucht, mit ihm isst aus derselben Schüssel. Das ist nicht nur das Erkennungszeichen für Johannes, dass Judas derjenige ist, der ihn verrät. Es ist auch eine Geste der Gemeinschaft und der Freundschaft, wenn er demonstriert, dass er mit ihm ist. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ich bin dein Freund. Und Jesus sagt Judas damit ein letztes Mal, überdenke deine Entscheidung. Es ist nicht gut, dass du das tust, dass du verloren gehst. Aber Judas ist entschlossen, sich endgültig vom Herrn abzuwenden. Und damit öffnet er sein Herz für die andere Seite. Sofort, heißt es, kann der Satan Besitz von ihm ergreifen und ihn dazu treiben, was er vorhat. Und damit wird auch gezeigt, wenn das hier so steht, dass nicht Gott der Urheber dieser bösen Tat ist. Auch wenn er das bestimmt hat, Gott hat bestimmt, dass Jesus auf diese Weise an den Hohen Rat ausgeliefert wird. Das ist von Gott bestimmt. Aber dennoch kommt die böse Absicht nicht von Gott, sondern vom Teufel. Und Judas öffnet sein Herz für diesen. Auch wenn er von Gott dazu bestimmt ist, diesen Plan auszuführen, hat er dennoch die volle Verantwortung für diese Tat. In Matthäus 26, Vers 24, da sagt Jesus, der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre jenem Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. An diesem Beispiel wird sichtbar, dass die Bibel nicht ein fatalistisches Verständnis von Gottes Vorherbestimmung vermittelt. Also fatalistisch heißt eigentlich schicksalsergeben. Es ist alles so festgelegt, da kann man nichts machen und das nimmt man dann einfach kalt so hin. Die Bibel vermittelt nicht dieses Bild von Gottes Vorherbestimmung. Wir werden das übrigens am Mittwoch noch näher anschauen können, wenn wir im Westminster-Bekenntnis da weitergehen, im dritten Kapitel. Gott hat seinen Plan und der wird auch zustande kommen. Das lehrt uns die Schrift ganz klar, auch hier in diesem Abschnitt hier. Aber das entbindet den Menschen nicht von seiner Verantwortung, auf Gottes Wort, auf seine Offenbarung einzutreten. Es ist krass, mitten in der Gemeinschaft der Heiligen sitzt einer, dessen Herz vom Satan in Besitz genommen ist. Kann das sein? Ja, das kann sein. Und das soll uns auch eine Mahnung zur Wachsamkeit sein. Aus demselben Grund mahnt auch der Schreiber des Hebräerbriefes im Kapitel 12, Vers 14 bis 17, jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und die vielen durch diese verunreinigt werden, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei, wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte, denn ihr wisst, dass er nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Das soll uns motivieren, nicht nur für unsere eigene Heiligung zu schauen, sondern auch den anderen in der Gemeinde dabei zu helfen, in der Heiligung fortzuschreiten, in der Gnade zu wachsen, näher zum Herrn zu kommen, die Sünde auszumerzen. Wir sollten, wie Jesus hier bei Judas, jede Gelegenheit nutzen, den Abirrenden zurückzurufen. So wie Paulus schreibt im Galater 6, Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Judas wird nicht mehr umkehren. Seine Bestimmung ist besiegelt. Er fällt, um nicht wieder aufzustehen. Wie anders ist es mit dem anderen Jünger, der nun auch noch vom Herrn etwas über seinen weiteren Weg vorausgesagt bekommt. Petrus. Petrus möchte Jesus von ganzem Herzen nachfolgen. In allem, bis zur letzten Konsequenz. Er heuchelt nicht, wenn er sagt, ich werde mein Leben für dich hingeben, wenn es nötig ist. Das ist so ernst gemeint, wie es nur sein kann. Er denkt, er müsse vielleicht mit dem Schwert für Jesus einstehen, wenn es hart auf hart kommt. Petrus wird das später auch tun. Er schlägt, er will einen Tempelwächter erschlagen und trifft dann einfach nur ihn so, dass sein Ohr abgeschnitten wird. Er möchte wirklich für seinen Herrn einstehen und er ist bereit, sein Leben zu lassen für ihn. Petrus ist ein starker Mann, der bereit ist, für seinen Herrn zu kämpfen, wobei er auch den Tod nicht fürchtet. Aber Petrus ist ein schwacher Mann. Ein schwacher Christ, der besser von sich denkt, als er ist. Er meint, stehen zu können, aber er wird fallen in einer kleinen Versuchung. Petrus sagt zum Herrn, ich werde für dich einstehen. Aber der Herr sagt zu Petrus, nein, das kannst du nicht. Ich werde für dich einstehen. Petrus will für den Herrn einstehen, aber der Herr sagt, nein, ich werde für dich einstehen. Und darum bleibst du gerettet. Jesus sagt Petrus diese Sache mit der Verleugnung voraus, um ihn vorzubereiten. Lukas berichtet auch über diese Sache und er berichtet noch etwas mehr darüber, was der Herr zu Petrus sagte. Da sagt Jesus zu ihm, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann einst zurückgekehrt bist oder umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er sagte ihm nicht nur, dass er versagen und fallen würde, sondern dass er selber, der Herr, für ihn gebetet hat und dass er darum wieder umkehren wird. Und dann gibt er ihm den Auftrag, für seine Brüder ein Hirte zu sein, wenn er umgekehrt ist. Wenn er erfahren hat, was die Vergebung des Herrn bewirkt, die Bewahrung und die Vergebung des Herrn, dann soll er ein Hirte für seine Brüder sein. So bereitet der Herr seinen Jünger darauf vor, auf das, was kommen wird. Das ist die Liebe Gottes, die mit unserer Schwachheit umgeht. Der Herr weiß um die Schwachheit seiner Jünger und seiner Jüngerinnen. Es gibt nichts in unserer Schwachheit, in unserem Versagen, das ihn enttäuschen könnte. Denn er täuscht sich nicht in uns. Der Herr weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er weiß, dass wir Staub sind. Er täuscht sich nicht in uns und er wird auch von uns darum nicht enttäuscht. Wie gut war es für Petrus, als er schließlich an dem Punkt war, wo er sein Versagen sah, dass er dies alles vorausgesagt bekam. Er konnte sich erinnern, das hat der Herr mir gesagt. Und er wusste, der Herr hat es mir gesagt und er hat mich nicht verstoßen, sondern er nimmt mich wieder auf. Und so ist es auch mit uns und für uns. Wir haben denselben Herrn und wir sind dieselben Versager wie Petrus. Das muss man auch sagen. Daran sollten wir festhalten. Wir haben denselben Herrn. Aus diesem Grund sind uns diese Dinge erhalten, aufgeschrieben worden. Der Herr kennt unser Inneres. Er kennt unseren Weg im Voraus. Wir sollten uns nicht irre machen lassen, indem wir sagen, es ist ja alles vorherbestimmt, ich kann nichts ändern. Wir sollten uns die Geschichte von Judas als Warnung gelten lassen. Wir sollten wachsam sein und unser Herz nicht gegenüber dem Reden des Herrn verschließen. Wir sollten bereit sein, Buße zu tun, wenn wir auf eine falsche Herzenshaltung aufmerksam gemacht werden. Von Geschwistern zum Beispiel in der Gemeinde, vielleicht auch direkt durch das Wort Gottes, dass wir erkennen, wir haben eine falsche Herzenshaltung. Wir sollten bereit sein, dann umzukehren. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Und wir sollten uns die Geschichte von Petrus zum Trost nehmen. Wenn wir seine Kinder sind, wird uns der Herr bewahren. Wie er für Petrus gebetet hat, hat er auch für uns gebetet. Im hohepriesterlichen Gebet, wie man das nennt, im Johannes 17, da betet Jesus im Vers 9, ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Und im Vers 20, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Also für alle Gläubigen bittet er hier schon im Voraus. Und in Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst und sprich ihnen all diese schweren Dinge ersparst. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und das Böse ist, dass wir fallen und nicht umkehren. Die größte Wahrheit, die in diesem Abschnitt, den wir jetzt gelesen, betrachtet haben, die größte Wahrheit, die hier heraussticht, nämlich, dass Gott alle Dinge weiß, dass er gar alles im Voraus bestimmt hat, ist eine große Hilfe und ein großer Trost für uns. Sie gibt uns Sicherheit und Geborgenheit. Sie bedeutet, unser Geschick und unser Heil, das liegt letztlich nicht in unserer Hand. Vom Anfang bis zum Ende ist das in Gottes Hand. Es gibt im Hebräischen den Ausdruck, mein Leben ist in meiner Hand. Das ist ein Weheruf. O weh, mein Leben ist in meiner Hand. Das heißt, ich habe keine Hilfe. Ich bin ohne Hilfe. Das bedeutet dieser Ausdruck, mein Leben ist in meiner Hand. Aber unser Leben ist nicht in unserer Hand. Das ist vollkommen in Gottes Hand. Und unser Heil vom Anfang bis zum Ende ist in Gottes Hand. Er hat unser Heil geplant. Und er hat den Weg seines Sohnes so geplant, wie wir es auch hier heute wieder gesehen haben. Und damit hat er uns alles geschenkt. Was sollen wir nun hierzu sagen, ruft Paulus aus. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gibt es etwas Besseres, als dies sagen zu können? Amen.